Thursday for Future. Nachhaltige Zukunftsideen. Mit Julia Fissmann.
Die ich sehr herzlich im Studio begrüße. Hallo.
Hallo.
Du, Julia, ich kicke hier gerade auf meine innere Uhr. Es scheint ja Flower O'Clock zu sein. Es ist ja genau die richtige Zeit, um Balkon und Garten zu bepflanzen. Angesichts aber von Kraut und Gestrüpp, ja, aus dem Winter noch, scheint es ja wohl eine Sisyphos-Aufgabe zu sein, Brennnesseln oder Giersch rauszureißen. Und du hast ja mit dem Biologen David Spencer gesprochen, der in seinem Buch Wurzelreich und auf seinem YouTube-Kanal Krautnah Tipps zu Pflanzen gibt. So, ja. Wie fange ich denn jetzt an mit der Bepflanzung von Garten oder Balkon?
Also, er hat mir erzählt, das Wichtigste ist natürlich, was wir eigentlich wissen, dass man sich erstmal überlegt, was esse ich gerne, was habe ich gerne in meinem Garten oder auf meinem Balkon. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt Tomaten anpflanze. Ich mag aber gar keine Tomaten, dann weiß man ja gar nicht, wohin mit den Tomaten, wenn sie dann gewachsen sind. Also mach dir einen Pflanzplan, damit du auch weißt, wo du was gesät und gepflanzt hast, damit man gute Beetnachbarn zusammenbringt. Denn die Pflanzen müssen gut miteinander können. Das hat mir der Biologe David Spencer gesagt.
Also dass zum Beispiel die Möhre neben der Zwiebel gut wächst, weil diese Zwiebelstoffe die Möhrenfliege abhalten und die Möhrenstoffe die Zwiebelfliege abhalten. Deswegen ist das so eine sehr klassische Mischkultur. Und da gibt es ganz viele Beispiele von Pflanzen, die sich da gut unterstützen. Und das muss nicht unbedingt nur auf dieser biochemischen Ebene ablaufen, sondern kann ganz architektonisch eine gute Idee sein, dass man eine kletternde Stangenbohne irgendwie an der Seite des Balkons hat, wo es irgendwie nach oben geht. Und daneben irgendwas, was eher breit wächst, wie ein Kürbis oder eine Buschbohne oder eine rote Beete.
Ja, und blühende Blumen sind natürlich ganz wichtig für die Insekten und sehen auch total schön aus. Da bin ich auf jeden Fall immer ein großer Fan von.
Jetzt muss man ja aber das Feld erstmal beackern und man muss es auch von Brennnesseln und so befreien. Was ist da der Tipp des Experten?
Ja, nicht umgraben. Das war für mich zwar nicht neu, aber doch nochmal wichtig, das zu hören. Denn so wenig Bodenbearbeitung wie möglich ist einfach die bessere Idee, dass sorgt für größeren Ertrag und auch für die Biodiversität ist das gut. Also da, wo die Pflanzen hinkommen sollen, auch wenn da noch andere Sachen wachsen, kannst du sie mit Schnecken krägen. Das sind so Plastikbehälter, die eben unten offen sind und oben auch. Du kannst auch einen alten Joghurtbecher ohne Boden nehmen. Die schützen vor Schnecken, eben aber auch vor Beikraut. Und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee, sagt David Spencer.
Wenn man einen hohen Beikrautdruck hat, dann muss man natürlich sich ein bisschen auskennen und gucken, welche Pflanze ist jetzt welche. Man lernt auch über die Zeit, die zu erkennen. Und ich sag mal, selbst mit den garstigsten Beikräutern, die man so kennt, wie Giersch oder, also diese, oder Brennnesseln oder Ackerwinde, kann man leben, weil der Kampf dagegen ist sowieso sinnlos.
Ja, es ist zwar sinnlos, aber Giersch schmeckt als Salat übrigens ziemlich gut. Man kann da auch, glaube ich, Wickel...
Pesto haben wir schon gemacht.
Pesto und sowas. Ne? Also insofern sollte man es nicht als Feind ansehen. Wenn man den Giersch loswerden möchte, könnte man versuchen, Kartoffeln zu pflanzen, weil die sich wohl gegen die starken Wurzeln des Giersch durchsetzen können.
Jetzt sind die Pflanzen ja sehr anpassungsfähig. Was können wir denn von denen lernen?
Ja, sie haben ganz viel mit uns Menschen gemeinsam. Sie haben viele Tricks auf Lager, um sich durchzusetzen. Darüber schreibt David Spencer in seinem wunderbaren Buch Wurzelreich. Da schreibt er mit großer Begeisterung und sehr amüsant über die krautige Welt von der Keimung, Smells Like Green Spirit,
klar,
oder das Zusammenwachsen, nennt er Dill the Messenger. Und zur Blütezeit, das Kapitel ist wunderbar mit 50 Shades of Hay überschrieben. Denn die Pflanzenwelt, hat er mir auch erzählt, die ist so divers und hat so spannende Paarungstechniken. Einige Pflanzen können ja zum Beispiel auch das Geschlecht einfach mal so wechseln. Ne? Also wenn wir das können, wie toll wäre das wohl? Pflanzen können auch über viele Wege mit ihrer Umwelt kommunizieren. Zum Beispiel auch über Körpersprache.
Das machen die Sonnenblumen zum Beispiel. Die drehen ja immer den Kopf Richtung Sonne. Ne? Nicht nur unbedingt, weil die da Photosynthese machen wollen, sondern weil sie dann besonders gut dastehen und besonders schön in der Sonne glänzen für die Hummeln und Bienen, die dann kommen sollen. Das ist der Heliotropismus. Und genauso können Pflanzen in Richtung einer bestimmten Nahrungsquelle oder Wasserquelle wachsen. Oder wenn es einen Widerstand gibt, dann wachsen Pflanzen drumherum.
Die waren schon immer der Eitelkeit verdächtig. Wie kann ich mir denn als Gärtnerin das jetzt zunutze machen, dass Pflanzen kommunizieren?
Ich finde, Pflanzen muss man versuchen, besser zu verstehen. Und ein sehr schöner Tipp ist folgender.
Und ich sage zum Beispiel immer, dass man in der Küche den Basilikum streicheln soll, weil der passiert nämlich auch was Spannendes, dass er nämlich biochemisch ein paar Sachen ändert, ein paar andere Gene anschmeißt und dann eher buschig und breit wächst und somit auch größere und wohlriechendere Blätter produziert, als wenn man ihn wirklich windstill irgendwo in die Ecke stellt. Da wird er eher lang und schwierig.
David Spencer hat mir auch erzählt, er pustet immer mal in seine Anzucht im Gewächshaus von Tomaten, Kohlrabi, Auberginen zum Beispiel, um den Wind zu simulieren. Und dann wachsen die Pflanzen einfach viel buschiger und schöner. Und das Schöne ist, da steigt dann ja auch der Duft der Pflanzen auf, zum Beispiel des Basilikums oder der Tomatenblätter. Und das ist dann diese biochemische Kommunikation, die die Pflanzen eben drauf haben und uns Menschen und auch die Insekten anlocken.
Also, Julia Fissmann hat mit David Spencer über sein Buch Wurzelreich gesprochen. Links finden Sie auf radio1.de.